Nur kurz vorweg die Info, die Folge heute ist zweigeteilt. Ich rede ein bisschen mit Matti von Computec über die Witcher 3 Preview, die wir in Warschau gespielt haben. Und da danach gibt es noch ein bisschen älteres Interview mit Michael Steck, ein Art Producer laut Visitenkarte bei The Witcher 3. Mit dem hatte ich mich auf der letzten Gamescom unterhalten. Das Interview schlummerte jetzt noch so vor sich hin, weil ich dachte, das verwende ich mal für einen passenden Moment, wenn sich der Release von Witcher 3 nähert. Hat sich ein bisschen gezögert, Witcher 3, haben wir mitbekommen. Aber jetzt denke ich, passt es ganz gut dazu. Also nach dem Gespräch mit Matti geht's dann weiter mit dem Interview. Und nicht wundern, wir hatten einen sehr, sehr lauten Aufnahmeraum. Und ich hoffe, es geht. Ihr könnt es euch ja mal anhören. Danke und bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manuel und bei mir heute ein neuer Gast. Wir haben uns vor ein paar Tagen in Warschau getroffen, das ist quasi der Anschluss-Podcast an das Interview mit Marcin, dem Chef von CD Projekt, weil wir dort vor Ort natürlich auch, ich habe es ja schon angekündigt, ein wenig in Witcher 3 in die neueste Build reinschnuppern konnten. Und bei mir zu Gast dazu für diesen Cast heute der Matti von PC Games, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, ich bin ja nicht nur bei PC Games, ich bin insgesamt ein Computer-Redakteur. Das heißt, bei uns schreibt man für mehrere Zeitschriften zugleich. Also ich bin auch für die Play 4 unterwegs und auch für die, also angefangen habe ich bei Computer für die Games aktuell.
Mhm. Ist es bei euch nicht so strikt in Redaktionen aufgeteilt oder so als Hauptredaktion?
Es war früher mal tatsächlich der Fall, aber irgendwann hat man bei uns auch bemerkt, Leute, ihr teste das Spiel und es kommt für PS3 oder 2 oder was auch damals war, raus und für PC und für Xbox. Warum dann nicht irgendwie ein Redakteur das gesamte Spiel dann behandeln lassen? Und dadurch hat sich bei uns sowas wie eine Games Group sich daraus ergeben. Und in der Games Group sind die Zeitschriften Play 4, PC Games und die X3. Und noch einige weitere, die habe ich jetzt aber gerade vergessen.
Aber PC Games ist weiterhin das Flaggschiff, was man halt so kennt.
Ja, das sollte, ja, also ich denk schon. Also wir haben natürlich auch noch andere große Zeitschriften, aber PC Games ist, glaube ich, also meines Erachtens, weil ich ja auch ein PC Games Redakteur bin, schon die wichtigste Zeitschrift.
Ja. Das Spiel kommt ja auch für PC, deswegen wird es da sicherlich auch gecovert werden. Erzähl mal, also wir haben uns in Warschau getroffen. Hattest du schon mal vorher Witcher 3 irgendwo gespielt oder warst du jetzt auch quasi Premiere zum Anspielen selber?
Das war für mich auch eine Premiere. Ich hatte The Witcher 3 zwar schon mal so live gesehen, aber spielen durfte ich das noch nicht. Und dann natürlich, wie alle anderen auch, habe ich mir im Internet die ganzen langen Videos angeschaut. Da gab es ja auch schon mal 20 Minuten Gameplay und so weiter. Und da wurde man ja auch ein bisschen skeptisch. Kann das denn wirklich so gut aussehen, so gut funktionieren? Und da muss man ja sagen, nach diesem Anspieltermin in Warschau, es sieht ja wirklich toll aus und es spielt sich auch genauso toll, wie diese bisher erschienenen Videos so den Eindruck erwecken.
Ja, super, dann sind wir ja fertig mit dem Gast.
Oder?
Also, ja, absolut. Also so viel kann man vorwegnehmen, dass es hat auf jeden Fall sehr, 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 sehr guten Eindruck gemacht und die Versprechen, die wir in den letzten drei Gamescoms, zwei oder drei, wo man immer quasi heiß gemacht wurde. Man muss sich das so vorstellen, in dem Pressebereich von CD Projekt war das immer so wie so ein kleines Kino aufgebaut, dass man wirklich mit einer riesen Leinwand, also so 3x2 Meter oder so, dann vorgespielt bekommen hat. Und man kam sich immer so ein bisschen vor wie so ein Esel, dem so eine Karotte vorgehalten wurde. Ja, so hier, guck mal, da steht nur 2 Meter weiter steht der Kerl mit dem Gamepad und der spielt zwar live, aber man weiß ja natürlich auch als kritischer Journalist, bei den Gamescom-Demos, selbst wenn da jemand echt spielt, ist halt alles minutiös geplant, was da genau passiert und welchen Weg er lang geht und da passiert nichts zufällig. Deswegen ist es natürlich immer toll und wichtig, auch selber mal spielen zu können, um zu sehen, wie reagiert das Spiel, wenn man mal was macht, was man vielleicht irgendwie abseits vom Weg macht oder wenn man eine Quest nicht so erfüllt, wie man sie irgendwie vielleicht ursprünglich hätte machen sollen oder so. Dazu hatten wir Zeit, vier, fünf Stündchen hatten wir, glaube ich, insgesamt Zeit mit dem allem drum und dran und wir haben es von Anfang an gespielt. Also es ging damit los, dass man wirklich ja, also die, also wir hatten zwei Segmente, einmal den Anfang des Spiels und dann wurden wir nochmal quasi reingebeamt in einen späteren Abschnitt, so einen Drittel im Spiel drin. Aber lass uns mal vorne anfangen. Erzähl mal so ein bisschen, was da war, genau.
Was da war, also klar, zuerst natürlich ein tolles Intro und man sieht erstmal, man wird in diese Welt von The Witcher ziemlich gut eingebracht. Also es ist wohl so, dass da eine große Schlacht stattgefunden hat und wir sehen Yennefer, die ja auch schon aus The Witcher 2 bekannt ist und aus The Witcher 1, das ist eine ziemlich wichtige Persönlichkeit im Spiel, dass die irgendwas mit dieser Schlacht zu tun hat und dann auf einmal sind wir in einem Traum von Geralt und diesen Traum erleben wir eigentlich sowas wie ein Tutorial für das Spiel. Also lernen eben, wie man kämpft und ja, was man so alles zu tun hat.
Es ist so schön eingebettet in so eine Kampfschule, in so eine Akademie, wo man quasi einem Schüler den Kampf beibringt und sehr, sehr clever gelöst, wie man auch Leuten, man kann das auch überspringen, wie man quasi Leuten, die Witcher-Serie schon kennen, quasi sagen kann, nee, ihr könnt direkt anfangen, aber trotzdem gibt's hier ein Tutorial. Sehr, sehr nett gelöst, finde ich auch.
Ist es nett gelöst? Ich habe The Witcher 2, damals hatte ich ein paar Probleme da einzusteigen, weil ich muss gestehen, ich hatte den ersten Teil noch nicht gespielt, als ich The Witcher 2 gespielt hatte.
Geht vielen so, weil der ja nur auf dem PC damals war, ja.
Ja gut, ich als PC-Game-Redakteur, da zählt es nicht wirklich als Entschuldigung, aber trotzdem war es dann so, dass ich bei The Witcher 2 das Gefühl hatte, was ist hier los und ich verstehe nichts, ich brauche erst mal eine Weile und das Gefühl hatte ich bei The Witcher 3 jetzt nicht. Also obwohl es wieder ein bisschen länger her war, dass ich The Witcher 2 gespielt hatte und nicht mehr mit diesem ganzen Handlungsstrang so vertraut war, hatte ich jetzt nicht so viele Fragezeichen.
Also ja, bei dem Tutorial war das jetzt auch noch nicht so das Problem, weil es ja sehr führt dich so quasi an so einer Hand.
Ja,
du bekommst so ein bisschen die Kampfmechaniken mit und dann eben auch dieses Typische für den Witcher, dass du eben, wo wählst du jetzt diese Zaubersprüche aus und was machen die und so weiter. Und trotzdem schafft es dieses Tutorial, gleich so ein Story-Element mit reinzubringen, weil dann gleich auch schon so eine Bedrohung kommt und zack ist das Tutorial vorbei und man merkt, ah, okay, das war ein Traum. Ja,
das war ein Traum, aber bei diesem Traum bekommt man ja gleich mit, okay, es gibt die wilde Jagd. Genau. Und die wilde Jagd ist etwas sehr, sehr...
Die namensgebende Wild Hunt, genau.
Mhm. Genau, ne? da weiß man schon mal ein bisschen irgendwie, okay...
Foreshadowing nennt der Experte das, genau.
Genau, also ich meine, da weiß man von Anfang an des Spiels so, okay, da haben wir jetzt ungefähr gehen. Und danach, ne, als man aus diesem Traum erwacht, geht es auch ziemlich actionreich gleich los. Ne? Da muss man dann gleich sich gegen, was waren denn das für Monster, gegen die man kämpfen musste?
So wilde Wölfe oder sowas in der Art?
Ja, sowas in der Art. Ne? Jedenfalls, ich weiß jetzt nicht, man konnte ja anfangs festlegen, was für einen Schwierigkeitsgrad man hat. Und ich habe nicht auf die Entwickler gehört. Die Entwickler meinten, nehmt doch mal Stufe leicht. Ja. Ich meinte, nee, ich kenne mich mit Rollenspielen aus. Dann nehme ich noch mal normal. Und ich muss sagen, schon bei diesem Anfangskampf hatte ich da, ich bin zwar nicht gestorben, aber hatte ein bisschen Schwierigkeiten, ja.
Ja. Nee, also easy habe ich genommen und es war genau richtig, weil man sich so dann Zeit auch hatte, die an die Steuerung zu gewöhnen und dann so zu überlegt, wo war denn jetzt nochmal dieser Zauberspruch, weil die Zeit hält ja nicht komplett an, wenn du zum Beispiel so einen Defense-Spruch irgendwie suchst oder einen Feuerspruch, sondern bewegt sich quasi alles in Slow Motion. Was auch ein ganz netter Effekt ist. Aber man ist dann gleich mittendrin, also man ist dann in so einem Waldstück, hat gleich den ersten Kampf, kann gleich Epona herrufen, das Pferdchen, und reitet dann mit seinem, ich weiß gerade den Namen nicht, von diesem älteren Witcher.
Das ist auch.
Ist ja auch
geil. Das ist mir auch gerade auch mir entfallen, ja.
Und dann reitet man gleich so in eine Stadt und dann geht's auch gleich schon los. Das ist so der erste Quest-Hub sozusagen. Witcher jetzt so ganz zu erklären, brauchen wir jetzt, glaube ich, in dem Cast nicht zu machen. Also das Universum ist auch so jetzt gemacht, deswegen erwähne ich es gerade kurz. Auch wenn man The Witcher noch nie gespielt hat, geht's recht sanft los. Also man weiß zwar nicht, wer jetzt die Frau ist, man weiß auch nicht, was der Witcher jetzt soll und kann und macht und tut. Ich bin mal gespannt, wie sie das schaffen werden, das dann noch so langsam aufzubreiten, welche großen Geschichten da eigentlich schon alle hinten dran passiert sind oder vorneweg passiert sind, weil man kennt die Charaktere nicht und es ist jetzt auch nicht so eins von diesen Spielen, dass man sagt, okay, man kann Witcher 3 reinlegen und man weiß sofort, was Sache ist. So wird's, glaube ich, nicht sein. Man muss sich da schon ein bisschen reintüfteln, aber das ist ist halt ein Rollenspiel. Das ist halt einfach eine sehr umfangreiche Welt und mit Büchern bestücktes Universum, was da vor einem liegt. Ja.
Eben, ne, aber ich finde, es ist eben so ähnlich wie, finde ich, zum Beispiel die Star-Wars-Filme, die alten, also Teil 4 bis 6 waren ja damals auch so, dass die eben die stecken einen in eine fremde Welt. Man weiß nicht wirklich, was da, also man hört immer wieder Legenden von Legenden, was da so passiert sein soll, weiß aber nicht ganz genau. Und so ähnlich, das gleiche Gefühl hatte ich bei The Witcher 3 auch, dass wir eben, die Welt ist ausgearbeitet. Ich als Anfänger muss mich damit nicht erstmal gar nicht auskennen. Die Welt wird mir schon eben erklären, was Sache ist. Und das ist ein ganz netter Einstieg, finde ich.
Ja, und man kann ja auch rollenspieltechnisch diese typischen, andersrum, den Satz habe ich jetzt nicht verbockt. Rollenspieltypisch ist es ja auch so, dass du ständig abgeholt wirst. Also du bist dann in diesem Dorf und hast überall Leute, die irgendwas von dir wollen, denen du helfen kannst. Und dadurch erzählt das Spiel ja auch sehr typisch, wie in den Vorgängern auch, über die Nebenquests auch sehr viel über die Welt. Also wenn du natürlich nur die Hauptstory-Mission lang gehst, dann ist halt die Hauptstory mit der Wild Hunt im Vordergrund und jetzt am Anfang der Geschichte die Suche nach der, wie heißt sie, Larissa? Nee. Jetzt habe ich den Namen schon, ich habe es mit
Jennifer.
Jennifer, genau.
Ich denke mal, es wird Jennifer ausgesprochen, es könnte aber auch Jennifer heißen.
Die Suche nach Jacqueline?
Die Suche nach Jacqueline geht da, genau.
Genau, ja, die ist quasi so diese Hauptstory, aber du hast auch alle Zeit der Welt da den Leuten, da ist da zum Beispiel so ein Schmied und der sagt, ja, hier, mein Haus wurde abgebrannt, versuch doch mal rauszufinden, wer der Brandstifter war. Ne? Hat überhaupt nichts mit der Hauptmission zu tun und dann gehst du halt so rum und Witcher hat ja diese Detektivmodus-Elemente, wie auch bei Batman oder so zum Beispiel, dass du in diese Hunter-Witcher-Sicht wechseln kannst, um dann zum Beispiel so Spuren, die leuchten dann so auf, dann siehst du irgendwie, da hat sich jemand geschnitten, da tropft Blut, dann läufst du dieser Blutspur hinterher. Und das, finde ich, macht Witcher eigentlich echt ganz gut, auch wenn es sehr, sehr einfach ist, dieser Detektivmodus. Also du musst da jetzt nicht groß Sachen miteinander kombinieren und bist da jetzt nicht auf einem Sherlock-Holmes-Spiel. Aber es ist trotzdem eine schöne Abwechslung, finde ich, in dieser Welt, weil du damit eben auch dieses Vast Narrative unterstreichen oder die Spieler auch auf solche Ecken bringst, dass sie sich halt auch in der Umgebung irgendwie umschauen und damit auch sehr viel über die Welt und die Geschichte und die Charaktere und die Eigenarten und so erleben.
Eben, und was ich auch eben als positiv empfand, war, dass ich konnte jetzt nicht jede Nebenquest innerhalb der ersten 3 Stunden erledigen, aber ich hatte keine von diesen typischen Online-Rollenspiel-Quests. Geh in den Wald, töte 5 Eber und bringe mir die Felle. Das hatte ich gar nicht.
Genau.
Also das war eben mehr, dass man eben da neue Charaktere kennengelernt hat und ja, sich, dass die Welt lädt dazu ein, entdeckt zu werden. Das fand ich echt schön. Mhm. Also. Ja gut, ich bin zurzeit sehr, sehr positiv auf The Witcher 3 das hat mir bislang alles dort gefallen, eben auch diese Questgeschichten. Aber zurück zu dem Dorf, das, was auch sehr schön war, wir kamen ja zu einer Kneipe und dort waren, wie viele Charaktere waren dort drin? 5 oder 6? Mhm. Und man konnte sich mit den allen unterhalten und hat man auch gleich über die Welt etwas erfahren. Zum Beispiel, dass die meisten auf die Hexter nicht gut zu sprechen sind.
Oh ja.
Ne? Also das war ja auch so ein Ding. Also diese Welt ist jetzt nicht so diese kunterbunte Fantasy-Welt mit tollen Feen, also netten Feen und bösen Orks, sondern da ist auch sogar ein Hexer, der eigentlich ja etwas Gutes für die Welt ist. Als Hexer ist man da unterwegs, um
er ist nicht der strahlende Held, zumindest nicht in der Wahrnehmung der Leute, gell?
Ja. Aber er tut eigentlich etwas Gutes für diese Welt. Ja. Aber trotzdem sind sie einiger, man könnte fast schon sagen, verhasst bei den einfachen Leuten. Und das bekommt man in der Kneipe ja dann auch ziemlich stark mit.
Ja, und die Charaktere sind auch so geil. Also diese Typen, die da in der Bar rumhängen, die sind zwar diese, wie soll man sagen, es sind zwar sehr starke Klischees, die diese Typen vertreten, aber so für sich gesehen, also es sind halt einfach so diese schlechte, faulige Zähne und schlechte Aussprache und so ein bisschen naiv und dumm, ja, also so dieses Klischee von so einem dummen Dorfbewohner, der mit Mistgabeln hinter dir herrennt.
So die Dorfdeppen.
Das sind sie zwar, aber trotzdem so, die wirken dadurch aber trotzdem sehr authentisch in dieser Fantasy-Welt, weil es halt nicht weil halt alles so ein bisschen Grauzone ist, also auch bei den anderen Charakteren, auch bei den Generälen oder so, oder bei diesem Dings, wie sagt man da, von diesem Söldnertrupp und so, wenn du mit diesen Leuten redest, du hast immer das Gefühl, okay, er sieht jetzt vielleicht zwar so und so aus, aber bei einem anderen Rollenspiel würde ich jetzt allein durchs Aussehen schon wissen, wie er ist. Ja, also welcher Charakter er damit auch darstellen will. Und hier ist es komplett anders, finde ich, bei The Witcher, weil du aufgrund des Aussehens der Charaktere nicht sagen kannst, wie der Typ dir gegenüber sich verhält. So, weißt du, was ich meine? Das ist so Grauzone alles bei denen.
Ja, das zieht sich ja wirklich durch die gesamte Welt. Es ist ja zeitgleich, als man in dieser Welt unterwegs ist, herrscht dort ja auch ein Krieg. Und es sind zwei Seiten, bei denen man auch nicht so genau wissen kann, wer jetzt die wirklich Guten, wer sie richtig Bösen sind irgendwie. Also gerade war es ja am Anfang so, dass dieses Dorf von den vermeintlich Bösen übernommen worden ist. Und dann geht man ja zu dem Statthalter oder dem Trupp, dem General oder dem Kapitän dieser Söldnertruppe und denkt erstmal, es muss ein riesen Arschloch sein. Und es stellt sich ja heraus, dass der eigentlich ziemlich logisch handelt.
Ne? Ja, und eigentlich gar nicht so schlecht ist für das Dorf, so gesehen.
Nee, genau. Ne? Also er ist anscheinend ein ehemaliger Bauer, der eben Soldat geworden ist. Und als es darum geht, dass die Soldaten Vorräte brauchen, möchte er von den Bauern nicht zu viel verlangen. Mhm. Er weiß ganz genau, okay, so viel können sie ihm wirklich liefern und trotzdem noch überleben. Also
ja. Und trotzdem nutzt er dich aber dann wieder auch aus. Also ja, genau diese Ambivalent, dass jeder auch so nach seinem eigenen unterschiedlich handelt, je nachdem, wie die Situation sich darstellt. Und das finde ich ist der größte, also wir können es jetzt natürlich noch nicht schlussendlich beurteilen, aber augenscheinlich macht es momentan den Eindruck, den ich eigentlich auch vom Spiel erwartet hatte, nämlich, dass diese Zwischentöne total wichtig sind, dass Entscheidungen, die du triffst im Spiel, nicht automatisch gut oder böse sind, sondern je nach Kontext, in dem du sie getroffen hast, auch quasi nur für die eine Seite vielleicht positive Auswirkungen haben, aber andere darunter wieder leiden, dass du jetzt vielleicht das und das und das gemacht hast. Ja?
Genau.
Das haben wir jetzt in diesen Anspielstationen noch nicht so heftig gemerkt, also die eine Szene, die mir auf der Gamescom letztes Jahr gezeigt wurde, die war ganz extrem so. Da hatte ich jetzt so ein bisschen drauf gehofft, dass wir das als auch spielen können. Aber wir haben ja auch, wie gesagt, den Anfang des Spiels gespielt. Da geht's halt erstmal ein bisschen ruhiger los. Aber bei dieser zweiten Sequenz, da wurden wir dann auf so eine Insel versetzt. Da waren wir dann irgendwie gleich schon Level 15 und so. Und da wurde man so reingeworfen in so eine, ja, fast schon wie so Game of Thrones Atmosphäre, gell? Da gab es irgendwie sehr, sehr, sehr politische Intrigen und so, die mir dann fast schon ein bisschen zu wild waren, weil ich den Kontext gar nicht wusste. Wer sind diese Leute? Und das hast du natürlich dann, wenn du an diese Stelle im Spiel kommst, hast du die hoffentlich auch, dass du weißt, was ist das jetzt für eine Fraktion und warum manipuliert der jetzt den und den und den. Aber es hatte einen ganz, ganz starken so Seriencharakter.
Das stimmt. Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich eben auch da überhaupt mich nicht auskannte. Und mir kam es auch ein bisschen, sagen wir mal, spanisch vor, dass wir so Wikinger-ähnliche Charaktere haben, die aber in Schottenröcken unterwegs sind. Also irgendwie so das Beste aus zwei Welten zusammengebracht. Ich meine, klar, Schotten, Wikinger, gut, die könnten auch gemeinsame Vorfahren haben. So ist jetzt nicht. Also die Menschen in Schottland könnten ja auch Wikinger sein, zum Teil, aber das kam mir erstmal ein bisschen komisch vor, aber ansonsten, ja klar, das war schon so eine Game of Thrones Szene insgesamt. Aber ich muss sagen, ich konnte da leider nur die ersten 20 Minuten von dieser Szene spielen. Danach musste ich schon Richtung Flughafen.
Ja, war ein bisschen ungeschickt, aber so ging es mir auch. Ja. Aber es hat auch, ich habe dann auch gemerkt in der Situation, was wir geschafft haben zu spielen, man konnte dann quasi, also es war so ein Schwesterpärchen, also Bruder und Schwester, und du konntest dich dann an einer Stelle entscheiden, als dann die Situation so sich so öffnete, gehst du jetzt mit ihm mit und hilfst ihm und machst dann Missionsstrang A, oder gehst du mit ihr mit und machst Missionsstrang B? Und wir haben dann bei den Kollegen von Giga haben wir dann ein bisschen über die Schulter geguckt, die haben dann quasi separat, wir haben uns dann quasi kurz abgesprochen, haben die unterschiedlichen Seiten gespielt, und es war schon komplett anders. Also bei dem einen war es dann halt eher so mit Dialog und mit dem nochmal reden, und bei dem anderen war es sehr viel actionreicher. Und die Auflösung war dann auch wirklich komplett anders. weiß jetzt nicht, wie weit sich das in dem Spiel durchzieht, aber du hast dann durchaus eben auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich spiele nochmal oder ich lade es nochmal und schaue mir die andere Sparte an. Also da scheint schon sehr viel Content irgendwie drin zu stecken in diesem Spiel, was jetzt so nach dem ersten Eindruck sich darzulegen mag,
wie auch immer der Satz ausgeht. also ich fand jedenfalls, das war eben so ein, das wird einem noch ein großes Fragezeichen bleiben. Wie ist es mit diesen ganzen Entscheidungen im Spiel? Wie groß sind die Wirkungen im Spiel tatsächlich, wenn ich zum Beispiel da eben mich für die Frau entscheide oder für den Mann, für den Bruder? Das weiß, kann man noch gar nicht einschätzen. Es heißt ja auch, dass man Spielstände aus The Witcher 1 und 2 importieren kann. Mhm. Und das ist auch nochmal so eine interessante Sache. Ich meine, das ist ja sowas, was, finde ich, zum Beispiel Mass Effect, die Reihe, diese Rollenspielreihe, sehr geprägt hat. Also das hat mich damals sehr interessiert, eben weil ich mich in Teil 2 so entschieden habe, was wird in Teil 3 daraus gemacht. Und das ist halt sowas, das kann man erst dann machen. Da kann man erstmal ja die Frage erst dann beantworten, sobald das Spiel erschienen ist. Ne?
Ja, wobei mir das auch gerade bei dem Rollenspiel, finde ich, ist es mit den Entscheidungen gar nicht so dramatisch, weil man ja sowieso festgelegt ist auf den Witcher. Das ist ja die größte Unterscheidung, dass man sich eben keinen Charakter erstellt. Und dadurch auch nicht so viel Wahlmöglichkeiten hat, wie man den Witcher spielt. Also man kann zwar an vielen Stellen sagen, zum Beispiel, nee, von dir nehme ich kein Geld an, du hast mich irgendwie beschissen, ich will da dein Geld nicht. Oder man nimmt das Geld halt trotzdem oder man hilft so einem Typen, der irgendwie mit dem Wagen feststeckt und ja, also so Kleinigkeiten sind es dann schon, aber im Endeffekt spielen ja trotzdem alle den Witcher. Deswegen ist es schon sehr sehr viel anders als jetzt so einen Mass Effect, wo man ja eigentlich jeder einen anderen Shepard spielt und auch
könnte, ja, klar, sicher.
Der aber mehr so eine Hülle ist und der Witcher ist halt einfach mehr definiert, ja.
Ist mehr definiert, aber ob die Geschichte, die Handlung des Spiels komplett fest definiert ist oder ob es da tatsächlich Möglichkeiten gibt, diesen, ja, Handlungsverlauf zu beeinflussen, das fände ich schon mal interessant.
Aber für mich macht das jetzt, also von mir aus könnte das auch total linear sein, weißt du? Also das würde jetzt nicht besser oder schlechter sein, Hauptsache es ist gut erzählt. Also das ist halt wichtig.
Also, und mich hat es jetzt auch nicht gestört, dass das Spiel nicht wirklich komplett Open World ist. Ja. Das ist auch sowas. Also ich habe es mal böserweise gemacht bei diesem Event, dass ich dann doch mal ein bisschen weiter weggelaufen bin. Und irgendwann kommt da tatsächlich dann so eine Wand, dass man nicht mehr weiterlaufen kann. Aber das stört da wirklich nicht. Also es will auch kein Skyrim oder sowas sein, sondern die Areale, in denen man unterwegs sind, eh schon riesig. Und man kann es Open World nennen, man könnte es auch anders nennen, es spielt halt nicht so wirklich die Rolle.
Ja, es hat auf jeden Fall diesen offenen Charakter hat es auf jeden Fall.
Absolut, ja. Das ist auf jeden Fall.
Zu entdecken, ja.
Es gibt genug zu entdecken, man kann nach Belieben Quests lösen, also ja, klar.
Und ich fand die Kämpfe, die haben wirklich Spaß gemacht. Also wir haben ja auch gegen so einen großen Greifen oder was das war, der ziemlich gleich am Anfang eine Rolle spielt, gekämpft und das war schon sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Es sah toll aus, es hat irgendwie Spaß gemacht auch gegen dieses Viech zu kämpfen und auch so kleinere Gegner. Also ich glaube, dass mir das nicht langweilig werden würde. Das fand ich auch in Witcher 2, wenn man das Kampfsystem erstmal verinnerlicht hatte, dann war es eigentlich auch ganz gut. Es war nur ein bisschen sperrig am Anfang so.
Ich fand bei The Witcher 2 hat es ein bisschen gestört, dass eigentlich fast immer die Lösung war, ziemlich viele Auswahlrollen zu machen.
Ja.
Das sah dann irgendwie auf dem Bildschirm dann gar nicht mehr so authentisch oder elegant aus, aber es war die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht hochstufig genug war, um Gegner zu töten. Mhm. Und jetzt fand ich, haben sie zum Beispiel so Detailverbesserungen oder Änderungen gemacht. Zum Beispiel, dass die Auswahlrolle gar nicht mehr so, bewegt sich gar nicht mehr so viel dadurch. Aber es wirkt insgesamt sehr flüssig. Es sieht auf dem Bildschirm natürlich imposant aus. Ansonsten haben sie ja nur noch diese Mini-Armbrust noch ins Spiel eingebaut. Also eine Fernkampfwaffe, die man zuvor eben nicht hatte.
Genau, zumindest das, was wir gesehen haben jetzt.
Ja, ja, genau.
Grafisch müssen wir natürlich bei dem Titel auf jeden Fall ein bisschen drüber reden. Wir haben es jetzt auf PCs gespielt mit Gamepad, also mit einem Xbox-Gamepad. Und es lief laut Entwickler auf noch nicht Ultra. Das haben sie noch nirgends gezeigt. Es lief auf High oder irgendwas Einstellungen.
Genau. Ja.
Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, das haben sie jetzt so nicht gesagt, dass sie uns so eine Einstellung gezeigt haben, die auch ungefähr die Konsolenversion sein wird, damit man dann da nicht enttäuscht sein wird. War das ist auch deine Annahme?
Ich denke schon, dass das, was wir gespielt haben, ein bisschen schöner ist, als halt die Konsolenversion sein werden. Mhm. Aber nicht viel. Also es war technisch gesehen war es ja dafür, dass was wir jetzt gespielt hatten, war ja eine Version vom Januar.
Genau, das war die letzte öffentliche.
Das war die letzte Version, die sie jetzt dann soweit gebracht haben. Und ich hatte da kaum so diese typischen Sachen wie, dass Texturen zu spät aufploppen oder so typische Grafikfehler hatte ich da nicht erlebt. Und insgesamt ist man ja eigentlich erstmal nur baff, wie viel es auf dem Bildschirm gibt. Und ich glaube, am besten funktioniert in The Witcher 3 funktionieren die Lichteffekte, finde ich.
Oh ja.
Die bringen eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Also gerade so diese, wenn die Sonne untergeht und die Welt so ein bisschen rötlicher wird und sowas, das ist schon, ja, man könnte sagen, pittoresk.
Ja. Absolut, man kann sich ja wirklich auch irgendwo hinstellen und zugucken, wie die Sonne untergeht und hat dann auch so dieses goldene Licht, was Fotografen immer suchen.
Ja,
das sah wirklich fantastisch aus. Ja. Aber ich mag auch die ganze Gestaltung der Welt. Also es wirkt auch so schön abgenutzt alles, weißt du? So,
es ist nicht so
glatt poliert und die Welt wirkt auch, die Abschnitte, die wir jetzt gesehen haben, die wirkten sehr innerhalb dieses Fantasy-Kontexts sehr authentisch, im Gegensatz zu zum Beispiel Dragon Age Origins, Dragon Age Inquisition, wo die Welt an sich an vielen Stellen auch toll aussieht, aber immer so dieses Abziehbild von Fantasy-Welt irgendwie dargestellt hat für mich. Hat also, wie wir es im letzten Podcast auch schon gesagt haben über Dragon Age, die Klippen sind die klippigsten Klippen, die man je gesehen hat, ja. Und der Wald ist der waldigste Wald, den man je gesehen hat. Und es ist immer nur entweder oder. Es ist immer nur so, hier ist die Herr der Ringe-Welt und da ist die Dark Fantasy-Welt und das wirkte hier alles mehr aus einem Guss.
Also, es wirkte mehr aus einem Guss und Entwickler geben sich ja einmal für die ersten 3 Stunden, 2 Stunden des Spiels oder jedenfalls kluge Entwickler geben sich da sehr, sehr viel Mühe, damit es eben die ersten 2 Stunden so grafische Highlights haben und stimmig wirken und so weiter. Und das Gefühl hatte man ja auf jeden Fall in diesen ersten zwei Stunden des Spiels.
Und es wirkte auch so organisch. Also diese Festung, die man da betritt, wo dann dieser General da drin ist oder was auch immer das für ein Typ war, Statthalter, ja genau. Die wirkte sehr reingewachsen in dieses Landschaftsbild. Weißt du?
Ja.
Also da stand nicht einfach nur so eine Festung aus dem 3D-Editor, sondern die war dann so wirklich so in die Klippen irgendwie reingesetzt und der eine Turm war so ein bisschen höher, weil da halt schon irgendwie eine Klippe war und oder so ein Felsvorsprung und das wirkte sehr, sehr cool. Und da davor war dann irgendwie so ein Sumpfgebiet, wo man dann irgendwie durch so Nebelschwaden gelaufen ist. Das wirkte sehr, sehr stimmungsvoll und lud auch einfach dazu ein, mal abzubiegen und weg vom Weg zu gehen.
Absolut. Richtig. Was ich da jetzt nochmal erwähnen muss, wenn man eben von diesen Wegen abbiegt, musste ich aber feststellen, da sind ganz schön viele Monster unterwegs.
Ja, genau.
Und wenn man jetzt nicht gerade auf Stufe leicht spielt, stirbt man auch ziemlich
schnell. Die leveln auch, die skalieren auch nicht mit, haben sie uns gesagt.
Nee, also die skalieren eben nicht mit.
Man kann da schon hin, aber dann stirbt man halt eventuell auch, ja.
Genau. Aber es ist halt so ein bisschen, also das fand ich, also es ist jetzt kein Vorwurf an die Entwickler, aber da fand ich eben so dieses etwas Gemeine, die Welt lädt zum Erkunden ein und zum Entdecken, aber andererseits sind dann diese fiesen, fiesen Wölfe und so weiter und die töten mich sofort.
Finde ich aber immer noch besser, als irgendwie in eine Wand zu rennen oder so.
Ja klar, gut, ne? Das ist ja noch schrecklicher. Nee. Ja.
Ja, macht einen guten Eindruck auf jeden Fall.
Macht einen sehr guten Eindruck. Also
spannend wird jetzt sein, ob die Verzögerungen, die das Spiel erfahren hat, gereicht haben, das Spiel wirklich fertig zu kriegen. Also wie gesagt, in den Abschnitten, die wir jetzt gespielt haben, waren wirklich keinerlei größeren Bugs oder so zu erkennen. Einmal ist das Spiel abgestürzt beim Kollegen oder so, das ist ja normal. Und klar, so manchmal so typische 3D-Engine-Bugs, wie wenn die Cutscene dann irgendwie umschaltet, dann sieht man, dass der Witcher irgendwie von dem Editor gerade an die Stelle gesetzt wurde und dann weht das Jäckchen noch so ein bisschen nach.
Ja,
weißt du, solche PC-Krankheiten, die hat man irgendwie gesehen.
Oder das mit dem Pferd war natürlich auch sehr lustig. Das Pferd, man kann das Pferd immer zu sich rufen. Es klappt aber nicht immer wirklich. Das Problem hatte ich jedenfalls. Also da war es dann sehr auf Abwägen, mein Pferd.
Aber naja. Es waren halt auch zwei Abschnitte, die jetzt dafür vorbereitet waren, der Presse es zu zeigen. Da bin ich sehr gespannt, wie das Spiel jetzt über so eine lange Dauer geht, weil Wahnsinn. Ja, also da saßen was da, wir haben ja so eine kleine Studiotour dann auch gemacht bei CD Projekt und es ist ja unfassbar, wie viele Leute gleichzeitig an diesem Spiel arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, also, aber es hatte, die hatten schon noch wahnsinnig viel zu tun, so. Weißt du, also die Bude war voll, da hat keiner irgendwie schon an Cyberpunk gearbeitet oder so, ja, so, oder was wir halt sehen konnten, da hat keiner irgendwie, es hatte wirklich den Eindruck, alle sind komplett vertieft noch in Crunch und machen dieses Spiel fertig. Das sagt natürlich jetzt überhaupt gar nichts aus. Natürlich ist es erst im Mai der Release. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, auf welchem Stand die jetzt sind. Aber das ist schon ein Mörderprojekt, dieses Ding da, so ein Ding irgendwie auf den Markt zu kriegen.
Ja, so ob der Dimension ist einfach, wenn man bedenkt, wir haben jetzt so 3 Stunden reingespielt, eigentlich kann man da über 90 Stunden mit verbringen. Mhm. Und dann die Arbeit, die sie jedenfalls scheinbar in jede einzelne Szene des Spiels setzen, das ist, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie sie es hinbekommen, aber sie bekommen es irgendwie hin. Ne?
Also ich drücke die Daumen, ich wünsche mir es auf jeden Fall sehr, dass das irgendwie auch so rund ist, wie es jetzt in den 3 Stunden war, dass das auch das auf das volle Produkt.
Ja, und das andere ist natürlich, bei so einem großen Projekt, bei so einem großen Spiel verzeiht man einem Titel auch mal so kleinere Minifehler.
Außer man ist Unity, dann verzeihen die Spieler nichts.
Nee, dann ist was, das ist was anderes natürlich. Das ist Ubisoft und groß und böse. Ja, genau. Ja.
Aber das wird interessant zu beobachten. Jetzt mal angenommen, Witcher 3 wäre ähnlich buggy wie auch Unity. Ich glaube, dass die, weil CD Projekt zählt ja schon irgendwie so als die Good Guys. Weißt du so, das sind auch die Leute, die GOG machen und so weiter und die haben kein DRM und so weiter. Und auch wenn das jetzt 250 Leute da rumsitzen, hat man das trotzdem das Gefühl, dass die die zählen nicht als großer, böser Publisher-Konzern. Ja.
Nee, das ist absolut nicht. Ich meine,
sind sie ja auch nicht so
offensichtlich. Sind sie ja ziemlich offensichtlich auch nicht. Ich kam da ja auch im Studio, hatte ich öfter das Gefühl, das kann doch nicht stimmen. Die Jungs sind hier viel zu gut und viel zu nett. Das kann doch nicht wirklich aufgehen. Da muss doch irgendwas Böses da sein, aber konnte ich nicht feststellen. Also
Ja gut, wir haben jetzt nicht einzelne Mitarbeiter befragt.
Wir wissen natürlich nicht.
Aber es gab keiner auf uns zugerannt und hat gesagt, nimmt mich mit.
Nee, das hatten wir zumindest nicht. Ne? Klar, also was man natürlich jetzt, wenn man mal die Firmengeschichte sich anschaut und wie viele Leute, welche Leute da gearbeitet haben, welche Leute die Firma schon längst verlassen haben, das ist, da wechseln die Leute ziemlich schnell, was aber in der Spielebranche ja gar nicht so.
Aber das muss man auch fairerweise sagen, kann ich auch nachvollziehen. Wir haben ja auch mit einzelnen Leuten da mal so ein bisschen gesprochen und man hat dann auch gemerkt, wenn du halt bei einer AAA-Firma arbeitest dann und du arbeitest an so einem Großprojekt, du bist dann halt wirklich nur für die Beleuchtung zuständig oder du bist nur dafür zuständig, Cutscenes irgendwie zu sichten und Dialoge dafür zu schreiben oder du bist halt nur dafür zuständig, Ritterrüstungen zu texturieren. Ja, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man dann halt auch nach einem Jahr oder nach zwei nach so einem Projekt auch das große Bedürfnis hat, mal zu wechseln und andere Spiele zu machen, vielleicht auch mal ein kleineres Studio zu haben, wo man mehr Aufgabengebiete hat. Also das war wirklich so, da gab es eine Abteilung, die hat nur texturiert und da gab es eine Abteilung, die haben nur Dialoge geschrieben und da saßen jeweils 10, 15 Leute drin. Das ist schon sehr einseitig auf jeden Fall. Das kann ich schon verstehen, dass da eine hohe Fluktuation ist. Ja.
Natürlich, klar. Sicher. Ja, aber trotzdem, insgesamt, Witcher 3, wie anfangs schon erwähnt, ich glaube, das gehört bei den meisten Spieleredakteuren zu den Top-Spielen des Jahres.
Ich glaube bei den Lesern, Hörern und Spielern und Spielerinnen auch. Ja.
Ja, absolut. Also was wir auf der Webseite mitbekommen und im Kommentarbereich, was da so stattfindet bei den The Witcher-Artikeln, dann liest man da selten Kommentare, die dann sagen, na, das wird ja eh nichts und Vorgänger war schon schlecht oder sowas. Sowas. Gibt's da nicht noch.
Und der Vorteil, ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit Glück erwischt, durch die Verzögerungen kommen sie jetzt, glaube ich, in ein perfektes Zeitfenster im Mai. Das ist nämlich der erste große AAA-Titel ist, auch so Rollenspiel, der Multiplattform ist und eben halt die Next-Gen-Grafiken auch wirklich liefern kann. Also ich meine, sowas wie The Order sieht fantastisch aus, haben wir gerade im Podcast gehabt, aber ist halt A, exklusiv und B, halt auch schnell vorbei und so ein kurzes Popcorn-Häppchen.
Und Popcornhäppchen und spielerisch eben nicht
genau,
sehr ja. neuwertig. Ne? Das war eine alte Spielmechanik.
Und alle, die jetzt sich irgendwie danach sehnen, so endlich kriege ich jetzt mal irgendwie Futter für die Xbox One oder die PS4. Ich glaube, ja. Es kommt genau richtig. Es hätte, ja, also ich glaube, haben sie ein gutes Fenster erwischt jetzt, wenn sie bis Mai fertig werden.
Falls sie bis zum Mai fertig werden, ich habe schon das Gefühl, also ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass das Spiel noch um Monate verschoben wird. Nee. Allerhöchstens sowas ähnliches, so ein Trick wie Rockstar das jetzt mit GTA 5 für PC gemacht hat, dass sie dann die Online-Version tatsächlich zu diesem Datum rausbringen und dann die Singleplayer-Geschichte dann etwas später, aber auch nur ein paar Wochen später. Also es kann unter Umständen, kann es ja natürlich passieren, dass das Spiel noch um 2 Wochen verschoben wird, aber sicherlich nicht um.
Nicht mehr dramatisch, denke ich auch. Nee. Gut, ja. Also wir haben einen guten Eindruck bekommen. Wir treffen uns einfach wieder, wenn das Spiel da ist.
genau, ne? Sehr gerne dann. Ja, obwohl, dann bin ich erstmal 90 Stunden beschäftigt.
Ja, genau.
Dann danach gerne.
Wir machen dann einfach zu jedem der 16 kostenlosen DLCs. Bei irgendeinem lade ich dich auf jeden Fall wieder ein.
Das freut mich. Nee, das ist sehr, sehr schön, dass ich dabei sein durfte und ja.
Gut, wer mehr von dir lesen möchte, schaut bei Computec vorbei, PC Games und Co.
Ja, pcgames.de, übrigens, da kann ich ganz kurz noch so ein bisschen Werbung machen. Wir haben auch einen Podcast bei pcgames.de, machen wir jeden Dienstag.
Da bist du also auch dabei, stellenweise.
Da bin ich eigentlich so fast jede Woche dabei. Mal nicht, wenn ich unterwegs bin, aber ansonsten schon. Also gerne mal auch mal da reinhören.
Genau, ja. Auf iTunes und Co. Ja. Super, dann danke für den Besuch. War schön, dich kennengelernt zu haben. Nicht nur im Podcast, auch in echt. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, dito. Okay,
dann. Ciao.
Ciao.
Hallo, wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin oder ihr seht Insert Moin bei superlevel.de. Ich sitze hier bei Witcher zusammen mit dem Producer von Witcher 3, Michael Steck. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Did I pronounce your name correctly?
Yeah, it's okay.
Yeah. Maybe you should introduce yourself to our listeners and our viewers. Just what do you do? What is your position?
All right. My position is art producer, and I'm an environment art and level design producer.
For The Witcher 3?
Yes, for The Witcher 3 Wild Hunt.
Yeah. Did you work on the predecessors?
No. I joined the team for The Wild Hunt.
Yeah. We just watched a presentation of Witcher 3. We watched it last year as well. What is your main focus like since last year? What happened? What was the main job in this year for you?
So we finished the story before, and after that we had to really focus on the open world experience, on the living world. So it's full for you of interesting stuff, of encounters, you know, monsters, animals, communities, etc. So first we focused on the base, which was the main storyline and main locations, and after that polishing the spaces in between them, creating all the ruins, forests, and stuff like this.
Yeah.
Also polishing, you know, gameplay features. Polishing.
Yeah. During the presentation, like, one of the main focus point was that the guy mentioned how big the world is. It's even bigger now, and if you see a mountain up in the distance, you're able to walk up that mountain. I heard that sentence since Ultima 10, I guess.
Yeah.
What is the main reason that everybody wants to make the biggest world ever? Isn't it easier for me? The Witcher games about intention, about storylines, about compact stories. What was your main focus? Why did you make the world so big? Isn't it like really hard to tell stories in such a huge environment?
It is. It is really hard, but that's something that we always wanted to do. So, you know, you played pen and paper RPGs. You can do everything there. You play with the game master, you can go anywhere you want and do anything. So we were inspired also by that, and we wanted to give player freedom to do whatever he wants, to go wherever he wants. At the same time, we want to tell the story, so we designed it in a way that is really intimate in The Witcher 3. It's really about Geralt and about finishing the unfinished business. So we show you what he wants, we make you want what he wants, and I hope this is really involving, and it will involve you in the storyline. And about the open world, yeah, we wanted to make it big, even bigger than we thought we're gonna do it.
Yeah.
There are some borders, of course.
Sure.
You know, some mountains really far away are the borders sometimes. You know, we have to finish somewhere, we have to say stop. But we wanted to show you all these cool places on the horizon and really make them accessible, and it is there.
So you try to guide the people, like, this could be an interesting, why don't look over here instead of over there?
Yeah, exactly. Yeah. So we had our level designers unleashed in the world and, okay guys, we have the skeleton, the main story locations here in the world laid out. Now, design areas in between them. Mm-hmm. Tell me what's there. They wrote a short story about every region, about what colors are they, what, you know, what monsters you meet there. And that's how we filled it with content.
But you still try to be to set the focus on the story? Because like in games like Grand Theft Auto, I feel like the story is just a little side part of the whole open world system. Or yeah. Like Saints Row, for example. Yeah. The people are invited to make silly stuff. And I didn't get the feeling that you invite the people to do silly stuff in this open world.
Yeah, so what you said, what you just told me, is really important for us. Because we are the story-driven RPG based in an open world environment.
And not the other way around.
We're not in sandbox.
Yeah.
So it's a role-play game. You play the role of Geralt of Rivia, the Witcher, Monster Hunter, and you cannot, you know, he wouldn't do stuff like just go around and kill everyone in the location, because it doesn't make any sense. It's not what you do.
So you still have borders, like you can't kill the civilians, or is it possible to kill civilians in the city?
It is possible, but it has its consequences, and it's fast. So you know, people react for everything, and you know, there are guards and everything. So we are focused on story. We are storytellers. We want to tell stories, but in a way that you are free to explore the world.
So last year and this year, you made like a cliffhanger at the end of the presentation, like telling the people maybe that was the wrong decision to do. How do you play with the people, with the player in your game? I get the feeling that there's a lot of consequence, but everybody tells our game has consequences. Can you give us an example of what the consequences could be, like what happens if you make the wrong decisions? Or are they wrong decisions, or are they just different
ways? That's what I wanted to say. There are no right and wrong decisions in the Witcher universe. Yeah. It's very gray. And we are not making, you know, we're not highlighting any dialogue option, green, red, you know,
this
yellow.
This is a good decision, this is the best.
Yeah. So you make your own choices. All of them have consequences. And it's not only in the endings, because we have multiple endings. It's not only the ending, but also the gameplay in between, the characters, the approach to you, how people react to you. I don't want to give you an example, because this, what you've seen in the demo, was one of the main, part of the main quest that's in the story, so I don't want to spoil it. But things are not always what they seem to be.
Yeah. But how fierce are the consequences? Is there like that you can lose access to like a whole storyline if you do?
No.
If you decide you wanted to do that?
No. So we learned from the feedback from The Witcher 2, where there was the second act was accessible only for, you know, different versions of gameplay. There are some minor quests that might get blocked for you, but no, all the quests are accessible, but the consequences might be severe. You might lose your friends, you might gain new friends. So
is everything connected, like, or are they silly side quests, like go grab and kill 10 borgs for me?
No, we decided not to do that because of the role-playing game aspect.
You don't get the World of Warcraft feeling like kill 10 of X.
No. Or bring this there, taxi quest. No. So we decided to go in, and because we have the defined character, who is the monster slayer, we decided to implement the kind of gameplay element, open world gameplay element, which is monster hunting quest. Mm-hmm. So you can get to a location, and you see that something's off. There are bodies of dead animals or broken trees. You use Witcher senses, which is a new feature. It's enhanced hearing and seeing and smell. And you start investigating it. And you figure out, okay, some kind of monster lives here. You go to the village. People there are afraid of something that comes at night and kills people or kills animals. You investigate more. You find the lair of this monster. You hunt it, you take trophy, you bring it back to the village, someone pays you for it or don't pay, you know, another choice.
Okay.
Do I make them pay or I just leave it alone? And after that, when you come back to this location, it changes, because maybe there's space for another monster, maybe village, you know, evolved, maybe not, maybe the monster was needed there, maybe it wasn't a good one. So,
or maybe you have been manipulated.
Maybe, yeah, something. Yeah, maybe, yeah. So, a lot of monster hunting, minor quests. The only, like, minor minigame thing that we have implemented is boat racing and horse racing, because those are really cool. Because we gave you boat and horse to explore the world, because it's so big, and we decided that feels good. That feels good to have some racing in the game. And it's not obligatory.
Is it just me, or do I get more Zelda feeling from this time, from this Witcher 3 game?
More what feeling?
More Zelda feeling. More Wind Waker, Zelda, Legend of Zelda feeling.
Yeah, maybe. Yeah.
Just with a different look.
Yeah.
So this year, if you look outside of the booth, there's The Witcher grew to a whole franchise. Can you tell us a little bit about the board game and stuff you do beside The Witcher 3 roleplay game?
Yeah. So we decided to make The Wild Hunt the last part of the story of Geralt of The Witcher.
Like a trilogy.
Yeah, like a trilogy. Like some of our favorite movies, you know, have three parts, and we think that's it, that's good. Let's not push it any further. But we didn't want to leave fans with nothing, so we decided to expand the universe to create the Witcher Adventure board game, which is a little different board game because it's an adventure game. You have quests in the board game that you have to make. That's cool. The Witcher Battle Arena, which is a MOBA kind of game.
Well, everybody does MOBA now. It's like thing to do.
There's a lot of those games. We're really quality focused on this game. And comic books. But we're also releasing comic books in cooperation with Dark Horse Comics. Okay. 5 issues this year. Good read.
What about the board game? I'm a little board game geek myself. Did you try to get someone who's regularly a board game experience developer?
Yeah.
Or did you give him ideas, or how did that happen? How did you come up with the idea to make a board game about a roleplay game? That's not very typical.
So I didn't work on it personally, but we cooperated with Ignacy Trzewiczek, which is a quite popular, really, really talented Polish game designer. I was actually his fan. Before I started working game development, I went to RPG conventions, fantasy convents, and went to his lectures and everything, and I heard after that, okay, now he's working on the board game. That's really cool for me. He's a great guy. He designed the game for us with our cooperation. We tested it. We made some parts of art for it.
But it's really based on the game, and it's not like a board game about the Witcher universe in the books, but is it really focused on the Witcher 3 Wild Hunt game?
No, it's not.
It's the universe.
It's the universe itself. You don't have to play as Geralt. You can play as Geralt, Triss Merigold, the Sorceress, the Dandelion, and I think Zoltan Ypgrin, the dwarf.
Yeah. But everybody wants to play Geralt, by the way.
Yeah, but
it's really tough to get a game in the beta game without everybody dropping out.
Yeah,
because everybody wants to play Geralt.
Yeah, but it's fun to play all the characters. Yeah.
Did you play the game? What is the main? What do you do in the board game?
I haven't played it yet.
Okay.
I haven't played it yet. There was no time. Simply no time.
Yeah.
But we have access to it, and we have the access to digital version, because there's also the digital version and physical version.
Yeah.
I can set you up with the creator of the game, Rafał Jaki. He's okay. Here. Creator. He's the producer of the game.
I'm really excited for the physical version, because I played the beta from the iPad version, but I really like to want to move my
to
people
touch
around
it,
and touch the meeples. Okay. Thank you for the interview.
Thank
Good
you.
Luck with the game. And how do you interview? How many interviews do you do during the Gamescom week?
Yesterday, I think I made 17 interviews.
Okay.
Today, I don't know. I don't even know.
We're really early now.
Yeah.
What was the real question that is really bugging you, that everybody asks?
A lot of people ask about technical specification,
they
differences
still do that?
between platforms, etc. You know, people are interested in it. We're still not sure about all of this stuff. So,
okay.
Yeah.
Good luck. Stay tough.
Thank you.
And thanks for the game.
Yeah.
And thanks for the interview.
Thanks.